Ja, es geht gleich weiter in deutscher Sprache. Ich möchte Ralf Bendrath bitten, hier zu mir aufs Podium zu kommen. Ralf Bendrath ist Politikwissenschaftler an der Universität Bremen und forscht dort über neue Formen der Staatlichkeit. Ich habe Ralf schon vor Jahren kennengelernt, im professionellen Kontext als Telepolis-Redakteur. Da hat er sich noch sehr mit dem Informationskrieg beschäftigt. Und
wie? Netzpiraten.
Genau. Und hat auch eine erste internationale Konferenz zur Waffenkontrolle im Cyberspace organisiert.
Ja, das haben wir damals gemacht. Wir haben einfach mitgekriegt, dass ziemlich viel zu Krieg in den Datennetzen, Vernetzung der Militärs und so weiter, sozusagen, was heißt Krieg im Informationszeitalter, viel diskutiert wurde, auch vor allem in den USA. Nur keine Sau hat sich mal über Rüstungskontrolle Gedanken gemacht. Und dann haben wir zusammen mit der Böll-Stiftung und ein paar deutschen Friedensforschungsinstituten da die erste, zumindest öffentliche internationale Konferenz gemacht damals.
Aber es hat nicht sehr viel geholfen, wenn man denkt an Initiativen wie den sogenannten Bundestrojaner. Es hat die Bewusstseinsarbeit sich nicht zum Bundeskriminalamt weitergesprochen.
Na, die hatten ja gerade das Problem mit den chinesischen Trojanern im deutschen Ministerium. Genau. Ich kriegte gerade gestern wieder einen Anruf. Ist das jetzt ein Cyberkrieg aus China oder ist das nur Industriespionage oder sind das nur ein paar verrückte chinesische Skript-Kiddies? Also ich bin eigentlich relativ froh, dass der Infowar-Hype auch so ein bisschen vorbei ist. Genau. Das war ja auch ziemlich übertrieben damals.
Was mir auch aufgefallen ist, ist schon seine Qualität deiner Arbeit, sehr faktennah zu arbeiten. Und ich glaube, diese faktennahe Art der Recherche ist dir sicherlich auch zugute gekommen als Chefredakteur der Website der zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich am WISIS World Summit on the Information Society beteiligt haben. Du warst dort auch als Vertreter der deutschen Delegation der zivilgesellschaftlichen Organisationen bei beiden Konferenzen. Kannst du das ganz kurz zusammenfassen? WISIS, war das eigentlich das Debakel für die Netzkultur, für die zivilgesellschaftliche Szene, oder ist es gelungen, da was Wichtiges hineinzutragen?
Ich glaube, der Haupterfolg von diesem Weltgipfelprozess für die zivilgesellschaftlichen Gruppen, für die NGOs und die Aktivisten war, dass sich da über alle Themen hinweg, also von Datenschutz bis geistiges Eigentum, bis Medienfreiheit, bis Zugang zu Netzen, einfach alle mal getroffen haben. Und eben auch aus allen möglichen Ländern. Das war schon riesengroß. Ne? Und das in so einem Prozess über mehrere Jahre hinweg, da kommt schon gute Kooperation zustande. Ansonsten haben wir es, glaube ich, schon einigermaßen geschafft bei diesem Weltgipfel, zumindest bei dem Genfer Gipfel 2003, das Allerschlimmste zu verhindern. Also die Prinzipienerklärung von Genf ist ja doch am Ende gar nicht so grottenschlecht geworden.
Okay. Ralf Bendrath ist ja auch involviert mit EDRI, auch der deutschen Arbeitsgruppe Vorratsdatenspeicherung, wo hier eine massive Front dagegen gemacht wird. Es wird ja auch eine Privacy-Demonstration geben, nicht wahr?
Ja.
Wann wird das sein?
22. September.
In Berlin?
Also in 2,5 Wochen in Berlin. Es ist ein Samstag. Berlin ist immer eine Reise wert, also kommt alle. Und wenn nicht, macht es selber in Wien.
Ganz am Ende deiner Biografie findet sich auch ein Verweis auf frühe Faszination am Computer. In Gestalt eines C64 wäre es richtig, dich als einen ehemaligen Hacker zu bezeichnen?
Ja, ich glaube, im klassischen Wortsinne schon. Ich also habe nie irgendwie mit Modems rumgebastelt oder Datenklos oder
so. Nein, das würden wir nie glauben.
Nein, habe ich wirklich nicht.
Okay.
Ich hatte ja damals nicht meinen eigenen Telefonanschluss. Ich war 15 und wohnte bei meinen Eltern. Aber ich war insofern Hacker, als wir irgendwie so Sachen gemacht haben wie undokumentierte Professorbefehle austesten und Reverse Engineering und so Zeugs. Natürlich auch Programme geknackt. Also da kannte man beim C64, der war ja nicht so groß, 64 Kilobyte Speicher, da kannte man jedes Bit mit Vornamen.
Ne? Ja.
Aber das ist lange her. Das letzte Mal, dass ich programmiert habe, war glaube ich 1992 bei so einem Studentenjob bei Educho-Versand in Bremen. So ein D-Base-Zeugs gemacht.
Aber worauf ich hinaus will, du bist ja jetzt auch noch sozusagen mit dem CCC irgendwo in Kontakt oder kennst die Leute, dass es doch irgendwo wieder, also wie schon vorhin auch, also diese Interdisziplinarität, die sich hier in einer Person vereinigt, nämlich also ein sehr gutes Computerwissen zu haben und andererseits aber im sozialwissenschaftlichen Bereich wissenschaftlich zu arbeiten, glaube ich, immer wieder ein Vorteil im Vergleich zu, ich will keine Namen nennen, aber Netztheoretiker, die nicht mal ihre E-Mail irgendwie richtig bedienen können. Ich möchte dich jetzt gern bitten, deinen Vortrag zu halten. Identity 2.0 von Ralf Bendrat war auch einer der wirklich wichtigsten Texte und Konzepte, die uns in der Konzeption dieser Konferenz von vornherein also inspiriert und beeinflusst haben.
Jetzt sehe ich gerade, ich hätte doch meinen Laptop mitnehmen sollen, weil ich jetzt gar nichts zum Gucken habe. Muss mal ein bisschen nach links gucken dann. Kann man das vielleicht so ein bisschen rauf? Oder da. Ja, das geht schon. Also, mal so ein kurzer Überblick. Identity 2.0 ist zumindest so in der Web 2.0 Community in gewissen Kreisen ein relativ heiß diskutiertes Thema geworden im letzten Jahr ungefähr. Das hier von Fred Cavazza, der hat mal so einen Überblick gemacht, was das alles beinhaltet. Und da sieht man so, wer bin ich eigentlich, welchen Ruf habe ich, was sind meine Meinungen, was habe ich veröffentlicht, welchen Beruf habe ich, wer hört mir zu, was weiß ich und so weiter. Also ein riesengroßes Feld, eigentlich auch ein spannendes Feld für Soziologen. Ich bin leider Politikwissenschaftler, werde daher viele Sachen nicht eingehen können, will mich hier auf im Prinzip drei Bereiche konzentrieren. Ist echt ein bisschen blöd mit dem Gucken hier. Also erstmal so ein Überblick, was ist eigentlich Identity 2.0, weil das wahrscheinlich einigen noch nicht geläufig sein wird. Ich habe das mal unterschieden in drei Aspekte. Was bin ich, also wie stelle ich mich dar, als was stelle ich mich dar. Dann wen kenne ich, dieses ganze Social Networking Zeugs. Und als letztes nochmal enger, wer bin ich, also wie weise ich sozusagen nach, dass ich wirklich Ralf Bendrat bin. Das so als Überblick, was ist eigentlich Identity 2.0. Und dann will ich ein bisschen eingehen auf ein etwas zu wenig diskutiertes Thema in dem Kontext, nämlich die Rolle des Staates. Diese ganze Identity-Debatte kommt stark aus den USA, aus der Web 2.0 und Blogger-Szene und so. Und die haben da mit dem Staat, der sitzt da irgendwo fern in Washington und so, kaum was zu tun. Da gibt es aber schon Sachen, die man vielleicht doch mal sich angucken sollte. Und ich bin halt Politikwissenschaftler, ich muss immer über den Staat reden, sorry. Und am Schluss dann sozusagen ganz kurz einen Ausblick, was heißt das, was könnte es heißen und in welche Richtung könnte es gehen? Also was wäre sozusagen möglicherweise Identity 3.0? So. Zum ersten Thema, was bin ich? Wahrscheinlich haben einige in den letzten paar Tagen oder Wochen von Spock.com gehört, diese neue Webseite, die von den ganzen großen Social Networking Plattformen, MySpace, Flickr, LinkedIn und so weiter, die ganzen Daten aggregiert und man da sozusagen auf einen Schlag rauskriegen können soll, dieser Ralf Bendrat, was macht denn der alles so, was finden wir denn den über den im Netz? Ich habe da mal geguckt und war total enttäuscht, die wissen gar nichts über mich. Da steht, dass ich dass ich Research mache und ein Researcher bin, toll. Hier auf meinem Badge steht übrigens auch ein interessantes Ding von Identity Management, hier steht, ich bin Artist, wurde ich auch nicht gefragt. Ja, das ist also noch durchaus ausbaufähig, das mit dem Spock.com. Da haben ja einige Leute gesagt, das ist der riesen Datenschutz-GAU, jetzt kann man auf einen Knopfdruck alles über eine Person rauskriegen und was findet man? Gar nichts. Google dagegen hat 65.000 Treffer über mich, also das ist schon deutlich interessanter. Und in der Tat, die ersten vier sind auch wirklich meine private Website, mein Blog und meine Uni-Website. Also da ist anscheinend Google immer noch besser. Das Problem ist natürlich, da sind jetzt 65.200 ungefähr Treffer über mich. Ich weiß auch nicht, wo die alle herkommen. Das sind ein bisschen viel, ne? Wenn man jetzt sagen will, hier sind mal so 20 Webseiten, die wirklich signifikant sind, zum Beispiel die Infowar-Sachen, die ich gemacht habe, die Armin ansprach, oder die Weltgipfel-Webseite oder so. Und ich will so eine Liste zusammenstellen, vielleicht auch für Bewerbungen oder so. Ach übrigens, ja, Dezember läuft mein Vertrag an der Uni aus, wenn jemand einen Job hat. Ach so, nee, genau, das war noch ein vorher. Wenn ich jetzt bei diesen Google-Treffern irgendwas finde, was irgendjemand über mich vielleicht ins Web gestellt hat oder ich habe es mal irgendwann ins Web gestellt und bereue es vielleicht mittlerweile, kriege es aber nicht mehr weg, Der Viktor Meyer-Schönberger hatte ja gestern Vormittag schon das Beispiel mit dieser Frau in den USA, die nicht mehr Lehrerin werden konnte, weil ein einziges Foto von ihr im Netz zu finden war, wo sie einen Trinkbecher und eine Piratenmaske oder sowas auf hatte. Da gibt es inzwischen auch Web 2.0 Dienstleister für myreputation.com oder Reputation Defender. Das ist ein Dienst, da zahlt man ein bisschen Geld, so ein paar Dollar im Monat, und die schicken einem dann jeden Monat so ein Dossier, was sie über einen im Netz gefunden haben. Die werten eben Google, Flickr, MySpace und die ganzen Dinger aus. Und wenn man dann in diesem Dossier was findet, was man nicht toll findet, dann kann man ihnen noch ein bisschen mehr zahlen, und die schicken dann ihre Anwälte los, und dann geht es so, mach das weg. Ne? So. Die andere Möglichkeit ist Claim-ID, da dreht man sozusagen um und sagt, ich habe jetzt hier eine Liste von Webseiten, die wirklich signifikant sind, wo ich auch zu stehe, die ich vielleicht selber gemacht habe oder die relevante Leute über mich gemacht haben, Artikel oder sowas, Interviews. Die stelle ich jetzt mal zusammen und sage, das ist hier sozusagen von mir autorisiert, mein Bild, meine Selbstdarstellung. Eigentlich eine ganz nette Sache, das kommt eben auch aus dem Kontext, das sind, glaube ich, Leute von der Uni gewesen, die das gemacht haben, Doktoranden oder sowas, auch mit der Perspektive, ich muss mich mal irgendwo bewerben und dann will ich meinem Boss eben oder meinem zukünftigen Boss diese Claim-ID-Linksammlung zeigen, und dann sieht das alles ganz toll aus. Das Problem ist, dass die so ein bisschen zu sehr Web 2.0 gedacht haben. Die stellen da nämlich meine ganzen Links, was ja auch sozusagen personenbezogene Daten sind, welche Links, welche Webseiten gehören zu mir, stellen sie unter eine Creative Commons Lizenz zum Remixen. Also irgendwie, da werden wir vielleicht nachher mit Volker noch ein bisschen diskutieren können, was ist der Unterschied zwischen personenbezogenen Daten und künstlerischen Werken? Ne? Also welche Verwendungen sind da okay, welche sind nicht okay, und wo ist vielleicht auch Digital Rights Management okay und so. Gibt es einfach einen fundamentalen Unterschied. Das haben die hier ein bisschen falsch verstanden. Aber grundsätzlich ist natürlich die ganze Idee von diesen Dingern, man will Aufmerksamkeit kriegen. Ne? So, das heißt, da gibt es dann auch wieder die entsprechenden Tools. Wen kenne ich? StudiVZ, zumindest die Leute aus Deutschland. Ich weiß nicht, ob das in Österreich auch so populär ist. Das amerikanische Äquivalent ist Facebook. Das ist ja, StudiVZ ist ja wirklich ein quasi 1:1 Nachbau von Facebook. Man hat da mal irgendwo durch einen kleinen Bug in dem Server auf die interne Verzeichnisstruktur und Funktionsdefinitionen und so zugreifen können. Und die hießen dann wirklich teilweise Fakebook, ne, die Directory-Einträge und so. StudiVZ jedenfalls, 3 Millionen Studenten in Deutschland sind da inzwischen drin, und alle wollen natürlich Freunde haben. Das ist mein Profil hier. Klingt blöd. Ne? Ich meine, so funktionieren die halt auch. Ne? Man will viele Freunde, und deswegen will man eben auch diesen Systemen mitteilen, wen man so kennt oder wer mich kennt. Ja, ähnlich eben ist wahrscheinlich bekannt, Friendster, hier der, wie Johnny Häuser das mal schön genannt hat, der Katalog der Business-Moden der letzten 30 Jahre. So, dann gibt es aber... Dann gibt es aber seit einer Weile Leute, die sagen, okay, was habe ich davon, wenn ich irgendeiner großen Firma oder auch groß wollend werdenden Firma wie eben Xing oder MySpace oder Friendster oder so meine Daten gebe und meine Freunde da auch noch verlinke. Wenn ich dann zu einer anderen Plattform gehe, muss ich wieder die ganzen Links neu etablieren. Und das gehört alles einer Firma, die machen damit Geld, die können, zumindest wenn sie in Amerika sitzen, auch noch mehr oder weniger beliebig ihre Datenschutzrichtlinien ändern und so. Warum sollte man, und verdienen auch noch sich eine goldene Nase dran, warum sollten wir ihnen diesen Gefallen tun? Lass uns auch lieber offene Systeme bauen, die auf sozusagen Protokollen statt auf Produkten definieren. Da gibt es auch ein paar Ansätze mittlerweile. Friend of a Friend ist so ein Beispiel. Die basieren im Prinzip alle auf XML oder HTML Tweaks sozusagen, wo dann in den HTML-Code in die Links noch ein paar kleine Metainformationen eingebaut werden. XFN ist ein anderes, ist im Prinzip so ähnlich, XML Friends Network. Und das sieht dann so aus, dass wenn Alice zum Beispiel auf Bobs Webseite einen Link setzt von ihrer Webseite, dann ist da eben nicht nur der Referrer, ne, zu bob.name, sondern auch noch das Rel Tag, also was sozusagen über diese Relation, Relationship, über die Beziehung zwischen Alice und Bob aussagt, Bob ist Alice's Sweetheart. Kann man machen, ich würde zumindest darauf Wert legen, dass sie Bob vorher fragt, bevor sie das tut. Das Problem ist, was kann jetzt Eve machen? Also da sieht man auch diese sozusagen ganz offenen, eher so Grassroots-orientierten Systeme haben so ihre Tücken. So, da komme ich gleich zum nächsten Schritt. Also sozusagen diese Links, Alice linked auf Bob, Eve linked auf Bob und sowas, kann im Prinzip ja jeder machen. Die interessante Frage ist dann, woher weiß ich, dass es jetzt genau meine Lieblings-Alice ist, die auf mich linkt? Oder woher weiß die, dass es wirklich genau der Bob ist, in den sie verknallt ist, auf den sie diesen Link setzt? Also, dass dem wirklich diese Webseite gehört. Und da kommt dann die ganze Frage, wer bin ich? Also wie stelle ich sozusagen sicher, wie weise ich nach, dass ich ein bestimmter Mensch, eine bestimmte Person bin? Da gibt es auch wieder so Mikroformate-Tweaks. Hier die Age-Card, das ist so angelehnt an diese V-Cards, die man aus E-Mail-Programmen kennt. Da kann man also diverse Klassen definieren, also First Name, eine Full Name, Organization, Phone, E-Mail und die Webseite dazu. Und das kann man dann in seine Webseite einbauen, das kann automatisch ausgelesen werden. Es gibt auch Suchmaschinen dazu. Ich frage mich bei dem Fall so ein bisschen, ja, ist ganz nett, kann jeder so machen, man muss dafür nicht sich bei OpenBC anmelden oder sowas, aber warum sollte man das tun? Was man damit macht, ist eigentlich nur, das den Spammern einfacher zu machen. Also die können dann eben nicht nur die E-Mail-Adresse harvesten, sondern auch noch den Namen, die Firma, die Telefonnummer und die Webseite dazu. Na gut, aber wer es mag, ist ja jedem freigestellt. Was hier eben auch nicht sichergestellt ist, ist, dass sozusagen nur Bob Bobson selber diese H-Card auf seiner Webseite tut. Also ich könnte die genauso an meiner Webseite reintun, könnte sagen, ich bin Bob Bobson mit der Webseite und sowas, aber vielleicht meine Telefonnummer oder meine E-Mail angeben. Ne? Also ein bisschen auch in Richtung Identity Theft. Da gibt es eben auch keine Möglichkeit, das irgendwie zu authentifizieren oder sicherzustellen, dass nur die richtige Person sich mit einem richtigen Namen ausweist. Dafür gibt es dann Systeme, inzwischen eine ganze Reihe, die auf dritten Parteien basieren, sogenannten Identity Providern oder manchmal werden die auch iBrokers genannt oder so, aber gängigerweise inzwischen Identity Provider. Das läuft dann so, dass ich bei einem Identity Provider mir einen Namen registriere. Der sieht im Prinzip aus wie ein Domainname und dieser Identity Provider kann dann gegenüber anderen Parteien, gegenüber anderen Webdiensten immer zertifizieren, dass ich derjenige bin, der ich zu sein vorgebe. Also ich gehe auf eine Webseite, will mich da anmelden, also ich glaube, da habe ich gleich sogar noch ein Bild für. Also iNames ist ein Beispiel, Lightweight Identity ist ein anderes und was seit Anfang des Jahres ziemlich durchstartet und so ein bisschen der Standard wird im Moment, ist OpenID. Genau, das sieht dann so aus. Browser, das bin ich, hier unten. Ich gehe nach rechts oben, ne, die Nummer 1, die zu der Relying Party, heißt das immer im Fachjargon, also der Webdienst, wo ich mich anmelden will, irgendein Blog, wo ich einen Kommentar hinterlassen will oder so. Die Relying Party gibt mir dann zurück, okay, du behauptest, du bist Ralf Bendrath, jetzt musst du mir das aber nachweisen und schickt mich dann per Redirect über den dritten Pfeil zum Identity Provider. Und bei dem Identity Provider muss ich mich dann anmelden mit einem Passwort, habe damit sichergestellt, dass ich Ralf Bendrath bin und er gibt dann ein Token zurück, was wiederum an die Relying Party geschickt wird und bestätigt eben, ja, der hat das richtige Passwort gekannt, der ist Ralf Bendrath. Das heißt, damit ist sichergestellt, dass bei Blog-Kommentaren zum Beispiel niemand anders unter dem Namen Ralf Bendrath einen Kommentar hinterlassen kann. Ne? So, das Problem ist, der Identity Provider weiß in diesen Fällen immer, wo ich mich anmelde. Ne? Das ist was anderes, als wenn ich einfach, habe ich es leider nicht dabei, meinen Ausweis vorzeige oder ich nehme hier meine Visitenkarte. Wenn ich die jetzt vorzeige oder irgendwelchen Leuten in die Hand drücke oder so, dann bleibt das erstmal im Kontext, ne, wie wir vorhin gehört haben. Meine Universität oder im Fall des Ausweises meine Meldestelle kriegt davon erstmal nichts mit. Und in diesem Fall kriegt der Identity Provider immer mit, wenn ich mich irgendwo anmelde. Und der kann dann auch noch ganz lustige Sachen damit anfangen. Also ich habe mir mal so einen OpenID-Namen geholt, von VeriSign Labs wird zum Beispiel so ein Dienst angeboten, auch kostenlos. Und kann mich damit jetzt eben überall anmelden. Wenn ich aber jetzt bei VeriSign nochmal selber reingehe in meinen Account, dann zeigen die mir schön, wo ich überall so mich rumgetrieben habe. Die sagen, das ist ein total toller Service für unsere Kunden. Ich würde sagen, das ist Vorratsdatenspeicherung selbst gemacht. Also man kann es auch dummerweise nicht abschalten. Microsoft hat da interessanterweise einen etwas intelligenteren Ansatz gewählt. Das ist das neue Konzept von den Infocards oder das sozusagen das Meta-Konzept dafür heißt Cardspace, ist beim Windows Vista schon eingebaut. Für XP gibt es ein Update. Da kann man erstmal verschiedene Identitätskarten, sozusagen Business Cards oder Ausweise für verschiedene Rollen und verschiedene Kontexte definieren. Also eine Karte kann mich meinetwegen als deutschen Staatsbürger ausweisen, der in Bremen lebt und da gemeldet ist. Eine kann mich als Mitglied der Uni Bremen ausweisen. Eine kann mich ausweisen als jemand, der bei netzpolitik.org bloggen darf. Und eine kann mich ausweisen als jemand, der in der und der Krankenkasse ist oder so. Und die sind relativ gut getrennt voneinander. Das geht bei OpenID nicht. Und das Zweite ist, dass bei diesem Microsoft-Ansatz es zumindest möglich ist, dass man diese Token-Flows, also diesen Nachweisfluss so macht, dass man sich authentifiziert irgendwo anmelden kann, aber der Identity-Provider, also der mir diesen Ausweis ausgestellt hat sozusagen, nicht weiß, wo ich mich anmelde. Der weiß nur, es gibt hier eine Anfrage, schickt ein verschlüsseltes Token zurück und ich kann das dann irgendwo vorzeigen, aber er kriegt nicht mit, wo ich mich angemeldet habe. Also fand ich erstaunlich, ne, dass eben Microsoft, die ja eigentlich datenschutzmäßig immer nicht so die Guten waren, die haben sich da wirklich Gedanken gemacht und haben es zumindest in diesem Fall besser hingekriegt, als diese ganz offene, hey, wir teilen alles und tauschen und so, diese Blogger-Community, die da einfach, was Datenschutz angeht, offenbar noch Nachholbedarf hat. Das Problem ist natürlich, ich will jetzt hier nicht Microsoft-Werbung machen, man kann das in verschiedenen Varianten einsetzen. Die sagen halt auch, wir müssen das auch für den Firmenbereich anbieten und eine Firma hat ein legitimes Interesse dran, dass ihre Angestellten auch sozusagen getrackt werden, dass man nachvollziehen kann, was sie so treiben. Insofern geht da beides, aber es geht eben zumindest auch datenschutzfreundlicher. Das fand ich schon mal ganz interessant. Was da auch geht, ist, dass ich mich authentifiziere, ohne überhaupt meinen Namen anzugeben. Ja, ich gebe dann vielleicht nur die Information an, ich bin Mitglied der Uni Bremen und deswegen berechtigt, über das Campusnetz auf die ganzen Online-Kataloge zuzugreifen. Oder ich bin über 18 und darf deswegen auch sozusagen mit staatlicher Genehmigung mir irgendwelche nicht jugendfreien Seiten angucken, sowas. Ohne, dass ich meinen Namen angeben muss oder irgendwie genauer spezifizieren muss, wer ich bin. Geht auch mit diesem Microsoft-Ansatz. Es gibt inzwischen auch andere Ideen. Für Second Life zum Beispiel ist ja in Planung, dass für den Rotlichtbereich in Second Life auch so ein Altersnachweissystem eingeführt werden soll, damit eben keine Teenager da reingehen. Was ich etwas schräg finde, weil die Nutzungsbedingungen von Second Life sagen eh schon, dass man über 18 sein muss, um da teilnehmen zu können. Aber gut, man muss den sozusagen nochmal zertifiziert über 18 sein, um dann innerhalb dieses über 18-Systems noch in den Rotlichtbezirk gehen zu dürfen. Bin ich mal gespannt, wie sie das bauen werden. So, das Interessante ist natürlich jetzt, wie kriege ich die Verbindung hin zwischen mir, der echten Person, die halt über 18 ist, und meiner Online-Repräsentation. Also kann man da nicht auch sozusagen irgendwas faken und so tun, als wäre man 18, irgendwelche Einstellungen verbiegen oder so. Und sozusagen, wie schafft man diesen Link zwischen der echten Person, die ja immer an den physischen Körper auch gekoppelt ist, und meiner Online-Repräsentation? Da gibt es schon sozusagen in der Geschichte der Philosophie interessante Ideen dazu. John Locke zum Beispiel hat in seinem Essay on Human Understanding damals sich unter anderem die Frage gestellt, ob ein Mensch, der betrunken ist und nüchtern ist, ob das die gleiche Person sind. Ne? Also sogar wenn man so betrunken ist, dass man sich an das, was man getan hat, während man betrunken war, hinterher nicht mehr erinnern kann, war man dann wirklich die gleiche Person? Ist es fair, diesen Menschen hinterher vielleicht dafür zu bestrafen, was er getan hat mit besoffenem Kopf, wenn er nicht mal mehr was davon weiß? Also sozusagen das als Vorüberlegung für die aktuelle Frage, sind wir online und offline die gleiche Person? Kleines Beispiel, das ist ein Freund von mir, Rickel kennt den auch, der hat auch bei dem Weltgipfel mitgemacht und das ist er im Second Life. Ist das jetzt die gleiche Person oder wird der vielleicht auch manchmal von seiner Freundin gespielt oder so? Keine Ahnung. Weiß eigentlich jemand, was mit den Avataren in Second Life passiert, wenn man stirbt? Ja, da brauche ich jetzt mal einen kurzen Schluck Wasser. So, und beim Thema Zombiejäger und ne, aufpassen und über 18 kontrollieren, sind wir auch schon sozusagen beim Staat. Der Staat hat nämlich eine ganz interessante Rolle in der Geschichte des Identitätsmanagements. Für ein funktionierendes Identitätssystem braucht man mindestens eine Sache immer, nämlich einen stabilen Identifier. Und das ist sozusagen im Offline-Bereich klassischerweise der Name, manchmal in Verbindung mit Geburtsort und Geburtsdatum oder so. Im Online-Bereich eben so ein OpenID oder meine E-Mail-Adresse oder sowas. Und vor ungefähr 500 Jahren kamen die ersten Staaten in Mitteleuropa, die ersten frühneuzeitlichen Staaten drauf, dass man für Bevölkerungsregister, Kirchenregister und ähnliches, ne, wo dann eben auch Steuererhebung mit angefangen wurde, dass man dafür erstmal klarstellen muss, dass die Leute ihren Namen im Laufe ihres Lebens nicht ändern. Das war vorher nicht verregelt. Man konnte einfach in eine andere Stadt ziehen und ne, dann wurde man halt vom Müller zum Schmied oder so. Damals so ums 15. 16. Jahrhundert kamen die ersten Gesetze auf, die es den Leuten verboten haben, ohne staatliche Genehmigung ihren Namen zu ändern. So, und da gab es natürlich dann, um nachzuweisen, dass die Person, die vor einem steht, auch wirklich zu diesem Namen gehört, gab es dann so Sachen wie Geburtsurkunden, Brief und Siegel und sowas. Wurde eben dann in den letzten 100 Jahren durch den Ausweis und den Pass ersetzt, wo eben dann das Foto drin ist, damit man auch sicher ist, dass das zu dieser Person gehört, zu diesem Körper gehört. Heutzutage auch mit Biometrie und so. Jeremy Bentham, der das Panoptikum unter anderem erfunden hat, hatte noch eine andere Idee. Der hat nämlich damals schon vorgeschlagen, dass man den Leuten doch direkt ihren Namen auf den Unterarm tätowieren sollte, ne, damit sie eben den Namen nicht ändern können und man sozusagen auch eine human-readable Version des sicheren Identitätsnachweises hat. Das Problem ist natürlich, so ein Tattoo würde auch nicht ins Netz übertragen werden heutzutage. Also wie macht man das mit dem Netz? Und es gibt offenbar ein großes Interesse daran, Leute zu zwingen, sich im Netz zu identifizieren. Das Gesetz hier wurde im Januar von John McCain in den US-Senat eingebracht. Der fängt erstmal mit Randgruppen an. Da ist halt immer am einfachsten. Also alle verurteilten Sexualstraftäter sollen verpflichtet werden, ihre Online-Identifiers, ihre Online-Identitäten bei den Behörden zu hinterlegen. Also sämtliche MySpace und sonst wie Accounts, sämtliche E-Mail-Adressen, die sich jemals erzeugt haben und ne, alles, mit dem man sich irgendwie im Netz identifiziert. Und er meint es ziemlich ernst. Also wenn man da irgendwas vergisst oder dieser Verpflichtung nicht nachkommt, sollte das Gesetz in Kraft treten, dann drohen bis zu 10 Jahre Gefängnis. Nicht für eine Vergewaltigung oder sowas, sondern nur für die Tatsache, dass man vielleicht 1 oder 2 E-Mail-Adressen vergessen hat, den Behörden mitzuteilen. So ähnliche Pläne gibt es in China, Korea und ein paar anderen Ländern. Die wollen zum Beispiel eine Identifizierungspflicht für Blogger einführen, damit man sozusagen auch für die Sachen, die man so bloggt, verantwortlich gemacht werden kann. Es gibt es im Prinzip so ähnlich in Deutschland auch schon mit der Impressumspflicht. Nur in China zum Beispiel soll das dann mit so einer staatlichen Seriennummer, die da jeder Mensch hat, auch wirklich authentifiziert gemacht werden. Ja, in Deutschland ist man da so ein bisschen advanceder. Wir sind ja auch bekannt für unsere Bürokratie. Da gibt es dieses Programm eGovernment 2.0 vom letzten September, ziemlich genau ein Jahr alt. Da steht unter anderem drin, dass die Bundesregierung plant, ab 2008 für jeden Bürger einen digitalen Personalausweis auszugeben, mit dem man sich dann im Netz authentifizieren kann. Ist noch nicht ganz klar, ich habe da mit ein paar Leuten aus dem Innenministerium mal geredet, wie sie das technisch umsetzen wollen, ob sie dieses Microsoft Cardspace nehmen oder sich wieder mal von T-Systems und Siemens irgendwas selber frickeln lassen, was dann hinterher nicht funktioniert oder keine Ahnung. Ist noch nicht ganz klar, die machen da gerade die Studien zu. Aber zumindest ist die Idee, jeder Bürger soll sich authentifiziert im Netz irgendwie staatlich verbürgt anmelden können. Und da wird es natürlich dann interessant. Also eine der Begründungen dafür, ein Kollege von mir hat da auch mal Interviews mit Staatssekretären und so gemacht, ist eben, naja, das Netz ist ja so ein extraterritorialer Raum. Wenn man sozusagen mit seinem Computer ins Netz geht, verlässt man ja deutsches Hoheitsgebiet. Dann ist man wie an der Grenze und muss seinen Ausweis vorzeigen, ganz klar. Ne? Man verlässt sozusagen auch die EU. Das ist so die, Logik dahinter, die von denen durchaus ernst gemeint wird. Ja, die Frage ist natürlich, und damit komme ich auch schon zum Ende, was kommt also auf uns zu, in welche Richtung könnte das gehen? Ich sage immer, Web 1.0, das war eigentlich nur so ein bisschen aufgehübschter Dokumentenserver, ne? Also sozusagen FTP mit Querverbindungen zwischen Dokumenten oder Gopher mit Querverbindungen, also sozusagen, was verlinkt wurde, waren Dokumente, nicht Personen. Und für Personen galt eben erstmal per Default Anonymität. Kennt ihr das noch von 93? Volker kennt es noch. So, Web 2.0 ist dann sozusagen nicht das Verlinken von Dokumenten, sondern das Verlinken von Personen, was dann wieder neue Probleme mit sich bringt. Also die Usability dieser Systeme ist auch so ein bisschen verbesserungsbedürftig meistens noch. Die Frage ist dann eben, was wird sozusagen Web 3.0, ne, mit staatlicher Zertifizierung und diesen ganzen Sachen. Das kann entweder so aussehen, die Ausweispflicht für alle oder das Ende von signifikantem freien Verhalten im Netz. So, das heißt, es gibt sozusagen natürlich einen ganz offenbaren Link zwischen Identity Management und Privacy. Ne? Angesprochen hatte ich ja zum Beispiel, der Identity Provider kann in vielen dieser Systeme immer mittracken, wo ich mich bewege, was ich tue. Es gibt eine Verbindung zwischen Identity Management und Rollenmanagement, was eben auch stark mit dieser kontextuellen Integritätsdebatte verbunden ist. Schaffe ich es, verschiedene Rollen, die ich in verschiedenen Kontexten zu spiele, auch voneinander zu isolieren? Also, ne, mein Banker weiß nicht, was ich beim CCC in Bremen so treibe und andersrum auch nicht. Und das ist vielleicht auch ganz gut so. Und es hat auch was mit Zonierung zu tun. Also das angesprochene über 18 Beispiel, sogar wenn man anonyme Identifizierungssysteme baut, also sozusagen nur die Information, der Mensch ist über 18 oder der ist Mitglied der Uni so und so oder Mitglied des Vereins XY übermittelt und nicht individuell den Namen noch zusätzlich, dann ermöglicht man eben trotzdem so eine, baut man sozusagen überall Zäune ins Netz ein. Ne? Dann kann er sagen, für bestimmte Gruppen, die diese bestimmte Eigenschaft haben, mache ich Sachen zugänglich und andere eben nicht. Und ganz viel wird da eben davon abhängen, wie die Sachen wirklich im technischen Design gestrickt werden, wie die Protokolle aussehen, wie die Tokenflows laufen, welche Kryptographie dahinter liegt und sowas. Deswegen bin ich sehr froh, also das verstehe ich inzwischen auch selber nicht mehr. Ich habe zu lange nicht mehr programmiert, aber da gibt es eben ein paar Leute im CCC, mit denen ich eng zusammenarbeite, die erklären mir das dann immer. So, das technische Design wird aber im Moment entwickelt oder zum Teil schon ausgerollt. Die gesellschaftliche Debatte darüber, welche Art von Identitätsmanagementsystem wir wollen, die steht aber noch aus. Und ja, das ist meine Identität. Vielen Dank.
Nochmal zu uns. Ich bin sehr erschrocken, als ich deinen Text gelesen habe mit der deutschen Government 2.0 Initiative. Das entspricht ja allen Grundsätzen. Also wenn dann die Regierung jetzt eine eindeutige Identifizierung im Netz verlangt, dann weiß ich nicht, ob ich in diesem Internet überhaupt noch was machen will.
Sie verlangen nicht, dass ich mich immer identifiziere und auch nicht immer mit dem von der Regierung oder Meldestelle ausgestellten Personalausweis. Sie bieten das erstmal nur als Service an, damit ich eben mir ein paar Behördengänge ersparen kann. So, ne? Also zum Beispiel, ich kriege ja hier ein kleines Honorar für den Vortrag und musste dann vorher wegen diesem deutsch-österreichischen Doppelbesteuerungsabkommen irgendwie zum Finanzamt in Bremen latschen, um irgendwie hier die Einkommenssteuer nicht vorabziehen zu lassen. Habe ich nicht gebacken gekriegt, war zu busy, diverse Konferenzen, ist ja gerade September irgendwie und naja, vielleicht auch zu verpeilt. Habe es jedenfalls nicht geschafft, zum Finanzamt zu gehen, muss jetzt irgendwie 20% davon abziehen lassen. Das wäre mit so einem Online-Ausweissystem vielleicht einfacher gewesen. Dann hätte ich mir den Gang einfach sparen können, hätte schnell irgendwie von unterwegs gemacht oder so. So, das ist sozusagen immer deren Argumentation. Mein Punkt ist halt, wenn sowas erstmal da ist, dann wird es natürlich auch eine riesen Nachfrage geben bei Firmen wie eBay, die könnten damit viel besser Betrugsbekämpfung machen. Oder bei Amazon oder anderen, den ganzen Online-Versendern. So, da muss man halt mal gucken, wie sich das dann auch in der Gesellschaft weiter durchsetzt.
Ich hätte jetzt noch eine Frage, die eher ins Philosophische geht, hat aber vielleicht jemand anders noch eine direkt kontextbezogene Frage für Ralf Benwart. Keine Fragen, dann würde ich sagen, einfach eines der Probleme, das für mich aufdrängt, ist, dass die Information, die wir jetzt haben mit Web 2.0, mehr Information, dass mehr Information immer mehr Information verursacht. Das heißt, um jetzt irgendwie mit den ganzen verschiedenen Möglichkeiten, die man hat, zu Rande zu kommen, braucht man plötzlich einen Identity Provider. Und dieser Identity Provider wird, wie du schon gezeigt hast, wieder mehr Information ansammeln über mich. Das heißt, man bekämpft sozusagen das Feuer mit Feuer. Die Information, das liegt so im Wesen der Information, die wuchert einfach immer weiter. Das heißt, man kann eigentlich nicht weniger Information, das gibt es gar nicht.
Doch, das schon. Das ist eben auch, zumindest bei einigen der Systeme, schon die Idee. Ich hatte es schon angesprochen, bei dem Cardspace zum Beispiel ist eben schon vorgesehen, das sagt auch der Chief Identity Architect von Microsoft ganz offen, bei bestimmten Webseiten, wo ich eben nur einen Altersnachweis brauche oder nur einen Nachweis, dass ich zu Microsoft gehöre oder sowas, da ist mein Name überhaupt nicht interessant. Und die Informationen kann ich mir dann eben sparen. Ja, also diese Datensparsamkeit, wirklich nur die minimale Menge an Daten, die man braucht für eine Transaktion, da gibt es schon Ansätze bei einigen der Systeme, das zu machen. Die Frage ist halt, welche sich durchsetzen.
Okay, gut, danke sehr.